Oder Mose hat ein Lied geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es ein bisschen anders gedichtet. Es ist nicht wirklich so harmonisch, angenehm, so wie unsere Lieder, die wir da singen. Ich hätte vielleicht mehr von Alpen, Firn, der sich rötet, reingenommen. Oder betet, fromme Juden, betet. Oder etwas in der Art. Gott im Herren Vaterland. So. Aber ich hätte sicher nicht über die Problemzone von meinem Volk in diesem Lied gedichtet. Also wenn das so ein Gottes- und Loblied sein, oder? Mose hat es gemacht. Und sein Lied wird zitiert in Offenbarung, in den Abschnitten, die wir heute uns damit beschäftigen. Darum lese ich aus dem Lied von Mose über sein Volk ein paar Verse. Es ist zu finden im 5. Mose, im 32. Kapitel. Höre, o Himmel, ich will reden. Höre, o Erde, meine Worte. Meine Lehre soll niedergehen wie der Regen. Meine Rede wird sich niederlassen wie der Tau, wie Regenschauer auf zarte Grashalme und Regentropfen auf sattgrüne Pflanzen. Ich will den Namen des Herrn bekannt machen. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist ein Fels. Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Dieses treulose und verdorbene Volk hat ihn schlecht behandelt. Nicht seine Kinder sind sie, sondern Schandflecken. So geht ihr mit dem Herrn um, ihr einfältigen und unvernünftigen Menschen. Ist er denn nicht euer Vater, der euch geschaffen hat? Hat nicht er euch geformt und gemacht? Sie erregten seine Eifersucht mit fremden Göttern. Sie weckten seinen Zorn durch abscheuliche Taten. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst aufgekommen waren, Göttern, die eure Vorfahren niemals angebetet haben. Ihr wolltet nichts von dem Fels wissen, der euer Vater war, und habt den Gott vergessen, der euch geboren hat. Der Herr sah dies und verwarf voller Zorn seine eigenen Söhne und Töchter. Er spricht: Mein Zorn wütet wie ein Feuer und versenkt noch die Tiefen des Totenreichs. Er verzehrt die Erde und ihre Ernte und setzt die Grundfesten der Berge in Brand. Ich will sie im Unglück ersticken. Draußen soll das Schwert ihnen den Tod bringen, und drinnen soll der Schrecken sie schlagen, junge Männer und junge Frauen, Säuglinge und Greise. Mir allein steht es zu, Rache zu nehmen und Vergeltung zu üben. Der Tag ihres Unglücks ist nahe. Ihr Schicksal wird sie bald ereilen. Ja, der Herr wird sein Volk richten, sich aber über seine Diener erbarmen, wenn er sieht, dass ihre Stärke dahin ist und dass weder Sklave noch Freie mehr sind. Erkennt doch endlich, ich allein bin es. Es gibt keinen Gott außer mir. Ich bin es, der tötet und der Leben gibt. Ich verwunde und ich heile. Niemand kann aus meiner Hand erretten. Freut euch, ihr Himmel, mit ihm. Alle Kinder Gottes sollen ihn anbeten. Freut euch, ihr Völker, mit seinem Volk. Alle Engel Gottes sollen sich für ihn stark machen. Denn das Blut seiner Kinder wird gerecht. Ja, er wird Rache üben und die Feinde bestrafen und es denen vergelten, die ihn hassen. Und der Herr wird das Land seines Volkes reinigen. Wir hören Predigt vom Knüschel.
Danke für die unschöne, aber sehr passende Einleitung. Zur Info, ich tue am Schluss extra, noch nicht vorher, so Zettel hinten auflegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die mitnehmen zur Vertiefung. Wir tun ja heute noch mal ein paar Grundsätze wiederholen. die einfach über allem stehen sollen, was wir zusammen überlegen. Die Bibel ist Gottes Wort, da gibt es nichts dran zu rütteln, sie ist zuverlässig in all ihren Aussagen. Das Alte und das Neue Testament gehören untrennlich zusammen. Wir tun nicht nur irgendwo dort das rumgrübeln, was uns interessiert, sondern wir nehmen das Wort von Gott als Gesamtes und probieren auch Zusammenhänge zu verstehen, was es zwischen Altem und Neuem Testament gibt. Und gerade auch für heute sehr passend, wir denken nachher über Sachen, die schon gleich kommen, aber noch gerade nicht. Wir sind so in dieser Spannung von jetzt gerade, seid parat, seid wach, aber noch gerade nicht. Wir verstehen die Bibel, wenn es geht wörtlich, wenn sie darauf herdeutet, dass man es symbolisch deuten soll, dann tun wir es symbolisch deuten, aber erste Priorität wörtlich. Und was wir in den letzten Monaten, sage ich mal, vielleicht ein gutes Jahr, je länger es, je mehr einfach aufgeht und sehr wichtig wird, gerade in Bezug auf die Offenbarung, es ist ein Buch von der Hoffnung. Auch wenn es, wenn man so ein bisschen reinblättert, zuerst gar nicht so aussieht. Für mich war es eher ein Schreckensbuch lang oder eines, das Angst macht. Vielleicht geht es euch auch so zum Teil. Und je länger, je mehr, dass ich mich damit befasse, umso mehr spüre ich. Auch für mich selber, es ist ein Buch, wo Hoffnung drin ist. Für die Jesus-Nachfolger. Für die, die zu Jesus gehören, für die, die zu Gott gehören, seine Kinder sind, ist das ein Buch von der Hoffnung. Bei allem Grusigen und Schlimmen, was drinnen vorkommt. Ich tue gerne in einem ersten Bits, weil es mir auch hilft, so ein einen Überblick nochmal zu zeichnen, wo wir waren, was noch ein bisschen kommt, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen besser verstehen, wo wir heute darüber reden. Die drei Kapitel 14, 15, 16, was heute darum geht. Also wenn der Bibel wird aufschlagen, passt es heute dort, Offenbarung 14, 15, 16. Wir gehen ein bisschen Reihen an und zuerst würde ich im ersten Bit gerne eine kleine Übersicht liefern. Ihr habt dann gewisse Sachen auch hier im Blatt noch, die ihr nachlesen könnt. Aber zum Anfang würde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, mit unter uns, du hast es so versprochen, wir kommen in deinem Namen zusammen, wir wollen von dir lernen, wir wollen auf dich schauen, wir wollen dich besser verstehen. Wir wollen verstehen, was du uns willst sagen heute Morgen und darum gilt deine Verheißung, du bist da. Und du hast auch gesehen, deine Schafe, deine Kinder, die hören deine Stimme. Ich danke dir, dass wir deine Stimme hören, dass du redest. Du bist ein lebendiger Gott, der uns ins Leben rettet. Und ich danke dir, dass das auch heute Morgen darf passieren. Bitte dich um hohe Hörbereitschaft, dass wir unser Herz auftun und von dir uns ins Leben einreden. Wirk du, beweg du, fordere uns raus und ziehe uns näher zu dir, Herr, dir zur Ehre. Amen. Die zentrale Aussage in den vorherigen Kapiteln 11 bis 13, vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr seit Tag war, Jesus ist Sieger. Durch sein Kommen, sein Menschwerden, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung und die Himmelfahrt zurück auf den Thron bei Gott, hat der Teufel das Böse endgültig besiegt. Aber wir lesen in Offenbarung 12,12, doch wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Wir sind in dieser Spanne ja schon lange, wo das Böse in der Welt ist, wo der Teufel sein Imperium probiert aufzubauen, wo er gehen kann, macht er kaputt, aber so, dass sein böse Imperium grösser wird, dass er mehr und mehr Macht kann erlangen kann, bis er mal im Zenit ist, wo es aussieht, als wäre er Gott. Die nächsten 5 Kapitel, es gibt noch so ein bisschen Einleitung, 14, 15, wo wir heute darüber reden, ist wie eine Einleitung auf die nächsten 5 Kapitel nachher. 16 bis 19 beschreiben eigentlich, wie Gott ein Ende macht dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Entwicklung vom Bösen. Wie Gott das Böse fortnimmt, vernichtet aus seiner guten Schöpfung. Das ist eigentlich so, was der Block bis fast ganz am Schluss beschreibt. Ich habe hier noch ein bisschen Übersicht. Es geht eigentlich Im 16. Kapitel, das ist das letzte, was wir heute anschauen, geht es ein bisschen darum, dass er die, die an der Zerstörung oder an dem bösen Imperium beteiligt sind, straft, vernichtet. Kapitel 17, 18 wird das wirtschaftliche, falsche Imperium, wo alles untergrabt eigentlich, wo alles wie verfälscht, es sieht zwar gut aus, aber wo so wie die Reichen geht in alle sich, in alles Menschsein, in alle Beziehungen und so, wird zerstört. Kapitel 19 und 20 werden auch die dunklen Mächte selber bisher zum Tod in Feuer und Schwefelsee geschossen, vernichtet, aus der Welt geschafft. Das sind Beschreibungen in diesen Kapiteln, wo Gott eingreift und nicht länger wartet. Er greift ein und räumt auf und schafft Gerechtigkeit. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das ist mehr ganz kurz. Wir haben 7x7, sagen wir mindestens 7x7, darum der Leuchter da passt da sehr gut. Das ist ja ein 7-armiger Leuchter, wird auch viel gebraucht in der Bibel als Symbol. Da gäbe es so viel Interessantes, aber ich habe mich entschieden, dass ich das lasse für heute, weil ich sonst schon viel habe. Aber wir sind ja schon durch 7 Sendschreiben, die haben wir zwar jetzt in dieser Serie übersprungen, weil wir schon sonst mal geredet haben. Dann gibt es 7 Siegel, es gibt 7 Posaunengerichte. Da merken wir heute, wie es zu den 7 Schalengerichten ganz hinten sehr enge Verbindungen gibt. Es gibt 7 geheimnisvolle Donner, ich habe Blitz genommen, ich habe nicht gewusst, das Bild für Donner. 7 geheimnisvolle Donner, wo der Johannes ist angewiesen worden, nicht aufzuschreiben, was er dort gehört hat. Und es ist interessant, vielleicht nur das, geht jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Leuchter, dass in der Mitte das 4. von den 7 ist häufig das Geheimnisvolle oder wie das Maximum gewissermaßen. Ich glaube, das hätten wir nicht verkraftet, die Donner-Information zu bekommen. Das ist jetzt meine Interpretation. Darum hat Gott gesagt, schreib es mal nicht auf. Es kommt dann zum Vorschein, wenn es dann nachher ist. Dann gibt es 7 Herrschaften, 7 Reiche, das sind die Monsterköpfe, 7 Engel, die heute werden vorkommen. Das haben wir schon der eine Engel schon gehört, oder der eine Beschreibung, das war nämlich der 4. auch wieder speziell gewesen. Er sieht aus wie ein Menschensohn, das ist auch der 4. von denen, und er 7 Schalengerichte, wo es dann endgültig eben nicht mehr gemütlich ist für alle die nicht zu Gott gehören auf der Welt, was viel umfassender noch geht als bei den Posaunengerichten. Auch die Schalen werden ausgeleert von Engeln, also es sind dort auch wieder 7 Engel, aber das ist so eine Übersicht, die man noch sieht. 7x7, finde ich noch interessant, für sich zurechtzufinden. Bei dem sind wir im Endspurt, die letzten 2 Spalten heute. Und alles, was nachkommt, ist wie ein Anhang von dem, bis dann das neue Reich beschrieben ist. In den letzten 1,5 Kapiteln. Gott schafft Gerechtigkeit. Das tue ich mir für die 3 Kapitel, die es heute darum geht, eine sehr gute Zusammenfassung. Er hat zuerst Engel, das sind eben jetzt die 7 Engel, die Aktionen voraussagen, die werden kommen. Das ist so wie die letzte 5 vor 12, die man noch umkehren zu Gott, wenn man ihn dann zulässt. Und dann ist fertig. Während der Schalengericht ist keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Wir kommen später noch kurz darauf, warum. Es werden da 2 Ernten beschrieben, eine Weizenernte und eine Traubenernte, die Aspekte der Gerechtigkeit von Gott auch zum Vorschein bringen. Es gibt einen Lobgesang auf Gerechtigkeit, der eben auch ein bisschen unschön vielleicht tönen kann. Wir haben vorhin ein bisschen gehört aus dem Vorbild, also aus der Vorlage aus dem Alten Testament, im Lied von Mose. Und es gibt dann die wirkliche Wiederherstellung von der Gerechtigkeit durch das Ausgießen von der Zornschale auf die Welt oder auf was auch immer. Da kommen wir noch kurz drauf. Das ist wie so die Übersicht jetzt für die 3 Kapitel, die wir heute durchfahren, wo wir nur ein paar Sachen halt können, aber ich glaube, ganz spannend, Gott schafft Gerechtigkeit. Und das ist ein zorniger Gott, der Gerechtigkeit schafft, wo wir heute müssen darüber reden müssen, wo ich fast ganz sicher bin, dass es ein paar jetzt hier im Raum gibt, die Mühe haben mit dem. Ich hatte auch schon Gespräche gehabt, solche, verschiedentlich, wo ich vielleicht für gewisse Ohren schon zu fest in diese Richtung bekippt und so hat geredet. von dem zornigen Gott, vom alttestamentlichen Gott. Und ich habe das Gefühl, eben, Teil braucht jetzt das, mir selber ja auch. Teil, vielleicht eben sogar kippen schon ein bisschen zu, jetzt ist er falsch, Achtung, was will er jetzt? Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, die eben Mühe haben mit dem zornigen Gott, die vielleicht sogar sagen, nein, das ist heute falsch, dann hoffe ich jetzt, dass die nicht verlieren mit diesen Sätzen, die ich bringe, oder mit heute Morgen, sondern dass ich dich anspornen kann zum Bibelstudium und zum Gebet. Und das vielleicht neu nochmal schleifen, neu nochmal für dich über die Bücher zu gehen. Weil ich kann fast nicht anders als behaupten, es ist so, dass man Gott nicht auftrennen kann in einen zornigen Gott vom Alten Testament und einen liebenden Gott vom Neuen Testament. Es tut mir leid, wenn du es so siehst, aber aus meiner Sicht ist das falsch. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das sind Aspekte, die zu unserem liebenden Gott gehören. Die nehmen ich an, aus der Liebe heraus getrieben sind, aber sich zum Teil eben unserem Verständnis, unserem Begreifen einfach entziehen, warum das aufgeht. Manchmal kommt er uns widersprüchlich vor. Er ist Licht und Gerechtigkeit und vielleicht eben zornig in dem, aber er ist Liebe und Barmherzigkeit. Beides 100%. Das geht doch nicht. Bei Gott geht's. Der Richard Niebuhr ist ein bekannter amerikanischer Theologe, hat mal Botschaft von ultraliberalen Christen so zusammengefasst. Ultraliberal heisst, eben, man ist ein bisschen wie offener, man tut alles so ein bisschen tendenziell vielleicht verwässern, wie es eigentlich in der Bibel ist, dass es zu heute passt, zu den heutigen Ohren, wie man es heute hören will. Und ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es mehr und mehr von diesen Christen, die es ein bisschen lascher sehen, weil es halt zu heute passt und für heute richtiger ist. Er hat gesagt, ein Gott ohne Zorn hat Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht gebracht durch den Dienst von einem Christus ohne Kreuz. Das ist extrem formuliert. Aber in Gottes Wort, in der Bibel, die wir heute lesen, wenn wir es nicht eben rauskürzen, haben wir ganz ein anderes Evangelium. Die Sicht, die ich jetzt gerade gesehen habe, was diese App beschrieben hat, ist einfach unbiblisch und falsch. Auch wenn es nicht passt. Aber das ist unbiblisch und falsch. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und das hat unter anderem bedeutet, dass er frei entscheiden kann, wie er sein Leben gestalten will. Was er machen will, was er sagen will, was er sein will. Natürlich sind da physikalisch Grenzen gesetzt, aber prinzipiell sind wir frei zu entscheiden, wie wir wollen. Wir dürfen rebellieren gegen Gott. Wir können sagen, die gibt es gar nicht. Und er lässt es in aller Regel, bis auf Geschichten, die es sicher auch gibt, wo er eben eingreift, lässt er das stehen. Weil er hat uns die Freiheit gegeben, wie er sie auch hat, zu entscheiden. Selber dürfen entscheiden, was wir gut finden und was nicht. Gott überlässt häufig Menschen ihren falschen Entscheidungen. Und die Entscheidungen, auch bei unserem Leben, bei mir schon manchmal, haben manchmal umfangreiche, negative Konsequenzen. Das bewegt dann etwas. Unsere falsche Entscheidung hat dann eine Folge. Aus dem heraus kommt etwas und das ist häufig schlecht. Oder vielleicht, wenn es eine falsche Entscheidung ist, ging schlecht. Wir sehen in der Bibel hauptsächlich zwei Verhalten von Gott gegenüber unseren falschen Entscheidungen und ihren Konsequenzen. Erstens überlässt er eben den Menschen oder ein System ihren falschen Entscheidungen. Er gibt sich her ihren falschen Entscheidungen und lässt sich selber wie kaputt machen. Das ist dann wie ein Geschwür, kann man sagen, ist vielleicht ein gutes Bild. Ein Seuch, etwas, das das System selber dann kaputt macht und zum Fall bringt. Das sieht man bei politischen Imperien zum Teil, wo nicht wie von außen etwas Gutes kommt, sondern wo wie das schlechte, negative System in sich selber zusammengeht. Nachdem dass es fast unendlich viel Schaden hat angerichtet, je nachdem. Und viele Leute hat kaputt gemacht und viel Böses hat bewirkt und wieder neu in die Welt gesetzt. Aber es gibt auch das Verhalten von Gott, wo er eingreift und sieht, und jetzt ist fertig. Jetzt greife ich aktiv ein in die Schöpfung. Auch wenn ich grundsätzlich Entscheidungsfreiheit gebe, aber er entscheidet sich auch frei, souverän, greift Gott ein und stoppt etwas. Sintflut ist ganz ein typisches Beispiel. Der Turm von Babel, die Rebellion, ist er gekommen und hat die Sprache verwirrt. Das ist ein Eingreifen von Gott. Und das, was wir heute werden sehen, aus dem zornigen Gott, der Gerechtigkeit schafft. Und das passt zur Liebe. Da ist ein Eingreifen. Da kommt Gott und greift proaktiv ein. Da lässt er nicht einfach und schaut mal, wie es herschlittert. Gott ist es alles andere als einfach gleich, wenn die Menschen egoistisch sind, wenn sie gierig sind und überheblich. Wenn sie nicht vergeben, wenn sie fluchen, wenn sie lügen, wenn sie einander vergewaltigen, ausnutzen und hintergehen. Das ist Gott nicht gleich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das sieht man ganz vielen Orten in der Bibel. Es ist ihm völlig nicht gleich. Die nächsten Kapitel in der Offenbarung beschreiben jetzt, wie seine Liebe, die seine Person ist, ihn dazu drängt, als zorniger Gott und gewalttätiger Gott einzugreifen und dieser Geschichte mit dem Bösen ein Ende zu setzen. Und das kann unmöglich eine nette Geschichte sein. Das ist irgendwo grusig und traurig und beängstigend. Aber das ist getrieben von Gottes Liebe. Er schafft Gerechtigkeit. Gott schafft Gerechtigkeit. Ich würde gerne noch zum Schluss von dieser Übersicht, vom Anfang, zwei wichtige Sachen sagen in diesem Zusammenhang. Und zwar erstens, Gott schafft Gerechtigkeit, nicht mehr. Das ist noch wichtig, extra noch zu sagen, nicht mehr. Weil, also ich habe es schon so, ich bin so einer, der gerne Hurti in die Aufgabe kippt und Gott etwas hilft, im Gerechtigkeit zu arbeiten und Leute auch zu sagen, die es eben nicht gut gemacht haben. So. Das ist etwas, was ich noch nicht los bin. Das gibt es gerne wieder, wo ich mich ertappe als der Richter, sei es bei den Kindern, bei der Frau, aber auch auf der Arbeit oder irgendwo, einfach Gerechtigkeit zu arbeiten. Ich sage jetzt nicht, wir sollen uns nicht für Gerechtigkeit einsetzen oder wir sollen nicht Friedensstifter sein. Mal, das sind wir. Aber für Gerechtigkeit schauen und jemanden bestrafen, dass es dann wieder ausgeglichen ist, die zwei Waagschalen, das müssen nicht mehr, das sollen nicht mehr. Römer 12, ab 17, hier in Luther-Übersetzung sieht, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt? Das ist noch barmherzig formuliert hier, es geht nicht gegen. So viel es möglich ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Du kannst es nicht erzwingen, der Frieden, aber du kannst so weit, wie es möglich ist, dich für den Frieden einsetzen. Shalomit, Friedensstifter. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr, das ist aus dem Lied von Mose, steht im Neuen Testament, der Trümmer ist das geschrieben worden. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haum sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist unsere Aufgabe. Gerechtigkeit wiederherstellen ist nicht unsere Aufgabe. Uns für das Gute einzusetzen, für den Frieden, das ist unsere Aufgabe. Das entlastet schon mal. Die Problematik mit oh, der Zorn in Gott kommt auch rum, die immer natürlich, noch die Spannung, die bleibt. Und das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist für mich auch beruhigend zu wissen irgendwo. Wir sind geschützt durch das Blut von Jesus vor dem Zorn von Gott. Als Kind von Gott, wo Jesus heilig gemacht wurde, macht uns der Zorn von Gott nichts. Der hat keinen Grund und keinen Anlass, uns zu treffen. Gott will uns nicht die Zornschale über den Kopf schütten, wenn wir seine Kinder sind. Wir sind geschützt durch das Blut von Jesus, von all diesen zornigen Eingreifen von Gott. Was jetzt wegen dem auch nicht heisst, dass es dann lustig wäre, wenn man dann lebt, wenn das dann Tatsache wird. Aber wir sind geschützt durch das Blut von Jesus. 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, Schlachterübersetzung. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. die Rettung von Jesus, unser Heiland, unser Erlöser, erlöst uns aus dem Zorn von Gott. Er nimmt uns aus dem Feld raus, wo getroffen wird vom Zorn von Gott. Dort, wo die Leute sind, die Menschen, die sich dazu entscheiden, nach freiem Willen, sich zu kehren gegen Gott und ihn nicht anzunehmen. Oder wieder Römer 5, 9, O Schlachter, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. So eine gute Zusage. Wir sind geschützt durch das Blut von Jesus vor Gottes Zorn. Ich würde jetzt gerne einsteigen in Kapitel 14. Wir haben drei Kapitel vor uns. Und gehe jetzt aufgrund der Zeit, wenn ich das da richtig sehe, ein bisschen schneller drüber als ich dachte. Ich lese nicht alle Botschaften noch, die von diesen Engeln sind. Ihr seht es hier in Übersicht. Ihr könnt es gerne nachlesen. Es ist eigentlich relativ einfach, die Engel zu finden. Es ist halt nicht so strukturiert normalerweise in der Bibel, dass man es gerade so wie eine Liste hat. Das ist vielleicht ein bisschen unser griechisch-mathematischer Zugang, so gerne ein bisschen eine Tabelle machen und so. Aber es ist einfach, eigentlich, das rauszusehen. Es gibt Engel, und die Engel, bis auf zwei spezielle, der eine, der eben wie ein Menschensohn aussieht, der zweite, letzte Zornesengel, die reden nichts, die sind nur beschrieben, dass sie da sind, und die anderen, die beten. Also, je nach Übersetzung, aber die können nicht etwas sagen, und wenn man hört, die Musik zurück, dann hört man es. Es ist laut. Die beten es über die Welt, die Botschaft, und das ist nicht so viel, das Bäcken, das ist eigentlich, sonst hat häufig so einen negativen Charakter. Das dröhnt wirklich zu der Menschheit, weil es Gott wichtig ist, dass sich doch die Leute noch würden kehren, abkehren, weil er sieht, was kommt und er will es verhindern, er will Frieden mit allen Leuten, er liebt sie. Er will Gemeinschaft, er will wiederhergestellte Gemeinschaft mit uns allen, mit allen Menschen. Und ich glaube, das ist so der letzte Moment, wo er sich nochmal abbäckt und sagt, hey, checkst nicht, was kommt, kehr um. Unterstell dich Gott. Der zweite Engel sagt, Babylon geht. Da kommt, das ist schon ein Hinweis darauf, dass das Böse zerstört wird. Babylon, wir werden dann von Philipp sicher noch mehr hören in den nächsten vier Kapiteln. Das ist auch eine ganz interessante Übung. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier aufgeschrieben habe. Wenn ihr mal schaut, wie manchmal über die Offenbarung schon um Babylon geht. Das ist nicht einfach jetzt hier. Und jetzt ist klar, also hier geht es. Das ist ganz vielen Orten, heisst es je Babylon geht. Das wäre auch noch recht. Das ist etwas schwieriger, als hier die Engel zu erkennen. Die Abtrünnigen werden bestraft. Nicht die, die durch das Blut von Jesus gereinigt sind und geschützt, sondern die Abtrünnigen, die nichts von Gott wissen, die werden im Fall bestraft. Das wird hier gebeten. Und jetzt kommt der vierte Engel, wo die meisten Ausleger sagen, das ist Jesus. Es gibt klare Symbole darauf, dass das Jesus ist. Es sieht aus wie ein Mensch oder ein Menschensohn oder ein Menschlein, je nach Übersetzung. Er ist auf einer Wolke. Das ist auch ein Symbol. Jesus ist auf einer Wolke zum Vater hingegangen. Er wird genau gleich wieder auf einer Wolke kommen. So solche Stellen, die darauf herdeuten. Das ist der Sohn von Gott. Er hat eine Krone an. Das lesen wir bei den anderen sechs Engeln nicht. Da ist Jesus. Er hat Sichel in Hang. Und er ist der, der die Weizenernte einbringt. Das ist auch ganz spannend. Wir kommen dann auf die Ernte. Die Weizenernte sind die Gläubigen, die er zu sich nimmt. Jetzt ist die Ernte reif. Er nimmt die Leute zu sich. Und dann werden die anderen bestraft. Und jetzt ist die Ernte reif, aber eben nicht nur die Weizen, die Ernte prinzipiell ist reif. Jetzt sind wir am Ende der Zukunft angelangt, so heisst es manchmal. Jetzt ist die Zeit, jetzt kommt das Gericht, jetzt wird Gottes Zorn aktiv und er greift ein. Und der sechste Engel ist wieder einer, der redet nicht, der ist da, der hat hier eine sehr scharfe Sichel, so ein Winzermesser, und wird dann ernten. Das ist die auch gute, andere Ernte. Die Zeit von der Vergeltung ist jetzt da. Also es ist wie eine Einleitung drauf und wie eine letzte Warnung noch, wo wir sehen, Achtung, jetzt gilt es, jetzt sind wir am Ende von der Zeit. Und ja, seht, es gibt zwei Ernten, das ist wichtig, das zu unterscheiden, auch wenn das nicht ganz alle machen. Ich behaupte es jetzt, es ist wichtig, das zu unterscheiden. Es gibt auch in der Bibel verschiedene Stellen, wo Weinzernte als etwas Gutes ist. Man tut, es sind wenige Arbeiter, schicken zu uns auf die Felder, da geht es um eine Weinzernte. Man will die Reife, das, was ist gereift im Reich von Gott, die Gläubigen, will Jesus hinnehmen zu sich. Das ist eine gute Ernte, das ist ein Freudenfest, Erntedank. Und dann gibt es die andere Ernte, die Traubenernte, und da geht es nicht blutig und stampfig, das ist halt das Bild vom Verstampfen. Und das Blut, das spritzt, das ist dann recht grusig. Das ist dann die Zornesernte, wo geerntet wird, was da Böses ist, auftaucht. Wir lesen in Markus 4, 26 bis 29, ohne Vergleich vom Reich von Gott mit einem Weizenfeld. Dann heisst es, wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und das ist auch der vierte Engel schickt auch seine Sichel über die Erde. Die schweifen über die Erde. Und an einem anderen Ort steht, es sind nicht Engel, die die Ernte werden einbringen. Im Auftrag von Jesus. Matthäus 13 redet davon, dass man mal nicht jätten soll. Das Bibel sieht eigentlich, man soll nicht zu fest jätten. Oder? Das ist jetzt ein Witz. Also man soll bei der Weizen, wo das Unkraut drin ist, soll man nicht jätten und rausschreissen, weil man verwünscht sonst vielleicht auch von den Guten. Also das ist jetzt kein Witz mehr. Jetzt. Fertig Witz. Man soll warten und wenn er dann reif ist, dann sieht man es viel besser und dann kann man das Unkraut zusammenbringen und in Feuer verschießen. Das ist schon hier, es sind nicht zwei Ernten. Wir ernten das Unkraut und wir ernten den guten Weizen. Das sehen wir ja eben bei den Zornschalen. Das deutet voll auf das her. Und das andere ist halt, jetzt sind die Kälter voll, jetzt ist das Mass ist am Überlaufen, das steht hier im Joel 4 zum Beispiel. Die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat, denn dort will ich sitzen und richten alle Völker ringsum. Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kälter sind voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist gross. Jetzt längt's. Jetzt ist nachher, jetzt wird hier bestraft und verstampft. Und das ist interessant, das Tal Josaphat, sieht man, ist man fast einig, würde ich mal sagen, ist das Kidron-Tal. Das ist ein Tal, das gerade außerhalb von Jerusalem ist. Und in der Offenbarung könnt ihr nachlesen, wo ist es? Es ist außerhalb der Stadt, wo die Ernte stattfindet. Das ist ganz interessant, das passt wieder wunderbar zusammen. Von Alts zum Ganzhinger, zum Neuen Testament. Und da gibt es jetzt zum Beispiel im Jesaja 63, hier Luther-Übersetzung, gibt es dann so Bitzen, wo auch die Ernte beschreiben, die Strafe, wo Gott kommt und aktiv wird. Und das ist jetzt auch für heute der grusigste Bitz, den ich lese. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben? Sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Das ist wieder das Bild, der Link. Ich trat die Kälter allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekältert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich hatte einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen und ich sah mich um, aber da war kein Helfer und ich war bestürzt, dass niemand mir beistand. Da musste mein Arm mir helfen und mein Zorn stand mir bei und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Das Trunkenmachen ist auch wieder ein starker symbolischer Link, das sehen wir vielleicht bei Philipp dann an, Hure Babylon, wo ihre Wein zu trinken gibt und alle Völker trunken macht, da braucht er wie die Kraft vom Bösen für sie selber auch wieder zu zerstören. Aber das führt hier jetzt auch zu weit. Grundsätzlich fordern uns so Texte natürlich jetzt raus. Das soll jetzt der Gott sein, den wir vorhin gerade Lieder gesungen haben. Das ist jetzt die Zornung, der Liebende und der Zornung Gott hier zusammenzubringen. Das ist schwierig. Das fordert. Aber es ist ja so, es ist ein und derselbe Vater im Himmel, der es richtig macht. Gott schafft Gerechtigkeit. Im 15. Kapitel ist dann wie einleitend auf die 16., wo dann wirklich die Schalen ausgossen werden, kommen sieben Engel mit sieben Plagen aus dem Tempel im Himmel, seht ihr Johannes, wie sie aus dem Tempel kommen. aus der Gegenwart von Gott. Die kommen aus der Gegenwart von Gott und überkommen von ihm, von den vier Wesen. Die haben wir getroffen in Offenbarung 4, die vier Wesen. Könnt ihr sonst nachlesen? Ich habe so drin geschrieben, das ist noch interessant. Sich vielleicht auch zu fragen, welches von diesen vier Wesen, die sind sehr unterschiedlich in Gestalt. Und überkommen auch die Zornschale, die sie sollen ausschütten, weil jetzt die Zeit ist, für den Zorn von Gott zu wirken. Und jetzt in dem Moment, so komisch die Spannung, wird auf einmal ein Lied gesungen, wo wie, glaube ich, von mir aus gesehen ganz klar eine Bestätigung ist von dem, was ich sage, es ist Gott, der Gerechtigkeit schafft. Jetzt wird seine Grösse, seine Gerechtigkeit besungen. Das Lied von Mose und das Lied vom Lamm wird gesungen. Da kann man diskutieren, ob das das Gleiche ist oder ob es zwei sind. Aber es ist sicher sehr verwandt. Ich glaube, es ist wie eine Vorlage, die Mose hat durch einen Geist bekommen, den er den Leuten beibringen soll, wo er aber auch gesungen wird von diesen Leuten am Kristall mit Feuer durchmischten See, wo er sieht, gross und wunderbar sind deine Werke, Herr. Du allmächtiger Gott, gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Es ist gut, was du machst, es ist gerecht, was du machst. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Und jetzt während dieser Zeit, die es vorher schon angetönt, wo jetzt anbricht, wo die Schalen ausgeschüttet werden, ist nicht mehr möglich, sich zu bekehren und zur Einsicht zu kommen. Das wird durch das angedeutet, dass der Tempel voll Rauch ist und niemand kann reichen, bis die sieben Plagen durch sind, wo die sieben Engel Gottes Gericht ausschütten und vollstrecken. Das ist so gefüllt, der Tempel mit der Gegenwart von Gott, mit seinem herrlichen Rauch. Das ist schon eine gute Übung zu schauen, wo ist sonst noch Rauch und Gott in Beziehung. Da kommt man nicht mehr her. Man kommt nicht mehr an ihn her. Er ist wie im Tempel, es ist zu. Und jetzt ist Gericht, bis es fertig ist. Und er wird wieder in herrlicher Erscheinung wieder kommen. Es wird natürlich, es hat ein Happy End am Schluss. Wir wissen, das darf dann wieder eh haben, die Predigt. Schon wo Gott mit seinem Volk, wir kommen beim letzten Kapitel an, schon wo Gott mit seinem Volk am Sinai war und einen Bund hat geschlossen, der erste Bund mit einem ganzen Volk. Vorher ist Adam, ist Noah, ist Abraham gewesen. Und jetzt Sinai ist ein Bund mit dem Volk, mit seinem Volk, das er selber gegründet hat. Er über Fluch und Segen geredet. Er hat nicht gesehen, was es bedeutet, wenn sie sein Reglement einhalten oder nicht. Und er hat erklärt, wie sie sollen, wie es gut ist, wenn man zusammenlebt. Ein gutes Gesetz. Er hat dann natürlich schon gewusst, sie werden es nicht schaffen. Aber er hat über Segen und Fluch geredet. Was passiert, wenn ihr nicht so lebt, wie ich es von euch verlangt in meinem Bund. Und da heisst es im 3. Mose 26, 23 bis 24, und wenn ihr euch dadurch nicht von mir zurechtweisen lasst, wenn er irgendwie schwierige Zeiten schickt oder so, für sie zu mahnen, wenn sie sich nicht zurechtweisen lassen, und euch mir entgegenstellt, Rebellion, dann werde ich meinerseits mich euch entgegenstellen und ich meinerseits werde euch schlagen, und zwar siebenfach wegen eurer Sünden. So weit zurück geht das Siebne, das wir hier haben, das ist das siebenfache Schlag, wo man mehrfach auch merkt, wiederholt, wo Gott schon lange vorher sieht. Und jetzt kommt die Strafe für die Menschheit, die sich gegen ihn gestellt. Auch die, die er außerhalb von Israel. Da ist seine endgültige Strafe, trifft jetzt hier ein, im 16. Kapitel in der ersten Runde. Und hat eben, wie gesagt, sehr starke Ähnlichkeiten zu den Posaunengerichten. Ihr habt die Tabellen auch noch im Blatt, wenn ihr das mitnehmt. Aber ich will nicht alles lesen. Hier sind eigentlich Kapitel, es wäre Offenbarung 8,2 zum Beispiel, ist die Einführung zu den Posaunengerichten. Und 15,1 ist die Einführung zum Schalengericht. Jetzt bin ich verwirrt gewesen wegen 15 und 16, aber es ist schon so. Es kommt dann im 16. sind dann die Schalen selber. Und das ist eben eine Einleitung, die wir dort haben. Das ist wie eine 1-zu-1-Beziehung und das zieht sich so weiter. Wir sehen hier interessant wieder die 4 Personen, ich habe das darum da auch noch drauf gedrückt, und die 4 ersten Schalen sind wie ein Block. Und dann gibt es einen kleinen Bruch, gibt es noch andere, und das ist hier, wie auch da, die Erde, das Meer, die Quellen, die Flüsse und die Sonne, also wie die Natur. Gott gibt der Natur das Recht oder befiehlt der Natur, zurückzuschlagen. Was wir über Jahrtausende jetzt haben kaputt gemacht, aber es ist vor allem nach in der Vergangenheit, wo wir die Natur schlagen. Wo wir in ganz vielen verschiedenen Belangen zerstörerisch wüten. Und das ist das, was zuerst wie zurückschlägt. Das ist auch noch interessant, ja. Und es gibt auch bei den weiteren, beim 6., 7., 5., es gibt echt sehr enge Beziehungen zu den Personengerichten wieder gesehen. Da könnt ihr es nicht mal nachschlagen, weil es ist fast unglaublich, habe ich es gefunden, als ich es das erste Mal gesehen habe. Es gibt Ausleger, die sagen, der Johannes, der sei einfach alt gewesen, Insel Patmos, oder hat nicht mehr so mögen, hat sich halt einfach wiederholt. Und das ist nicht ein Witz, also die meinen das ernst. Ich glaube nicht, was es so ist. Man sieht auch, dass die Schalengerichte viel umfassender sind als das Personengericht. Bei den Personengericht sieht man, dass zum Beispiel ein Drittel vom Meer wird zu Blut, ein Drittel von den Flüssen wird zu Wermut. Das ist natürlich gewaltig, was das für eine Auswirkung hat auf Nahrungsmittel, vielleicht auch wirtschaftlich, also je nachdem, was das bedeutet mit dem Meer, verheerende Auswirkungen hat. Der hat auf einmal keine Nike-Schuhe mehr an. Aber das ist schon sehr interpretativ. Aber bei den Schalen ist es so umfassender, ist viel umfassender, wie es kommt. Also ich glaube gar nicht, was das Gleiche ist. Aber Gott wiederholt sich in diesem 7-fach-Schlag, weil er eben auch will, dass halt noch Leute umkehren nach den Personen. Er ist gnädig, er will wiederherstellte Gemeinschaft mit den Leuten. Es geht weiter, es ist wirklich brisant, Blitzen, Stimmen, Donner, Erdbeben, Hagen, genau das Gleiche bei den Schalen. 1-zu-1 sieht es fast aus. Wenn man es dann liest, hier ist es natürlich jetzt auf die Gleichheit zusammengefasst, ist es nicht so offensichtlich. Aber es ist hier auch nicht gelogen, es ist wirklich, die Verbindung hat es wirklich. Zum Schluss würde ich gerne bei dem Zwischenruf Offenbarung 16, 15, wo auch Teil der Meinung sei, das ist ein Fehler in der Überlieferung, der passt so nicht rein, da kommen die Schalen, auf einmal kommt der Zwischenruf. Wir werden ihn gerade lesen. Der eine Vers, der wie nicht passt, das sagen die Eltern, das ist ein Fehler, den müssen wir eigentlich rausstreichen. Ich glaube das nicht, dass es ein Fehler ist. Ich glaube, dass in all denen, in dem Schweren, der fast ermüdend ist, Jesus uns so wie eine Kicki-Zeit gibt mit dem Ellbogen und sagt, Achtung, bleib wach bei dem Ganzen, bleib wach. Ich verstehe es so. Und er sagt, tu nicht langsam einschlafen, ermüden oder wie die sogar einlullen vom Bösen, der dann mächtig am Wirken ist. Die verblenden, anlügen und die Sachen glauben, die nicht meiner Wahrheit entsprechen. Weil es geht je nachdem drunter und drüber. Und es ist schwierig, wenn man sich nicht vorher Gedanken gemacht hat auf die Vision und die Hoffnung, die man hat im Wort von Gott. Und sich an dem festhält, wird sehr schwierig sein, dran zu bleiben. Bleibt dran, bleibt wach. Haltet eure Kleider, nicht Kinder, eure Kleider super, rein. Und da ist es interessant, die meisten Übersetzungen, ich habe 18 verglichen, und von denen ist eine nur so mit behaltet Kleider rein, und alle anderen gehen mehr so drauf her, behaltet Kleider an. Oder schaut zu den Kleidern, das ist vielleicht schon ein bisschen näher. Aber nur eine, die ich gefunden habe, sieht, behalten Kleider rein. Wenn man aber schaut, was es eigentlich bedeuten kann, das Wort, das dort gebraucht wird, ist sorgfältig betreuen, bewachen, etwas in einem Zustand behalten, was drinnen ist, dann glaube ich, es ist hier richtiger und passender. Es geht Gott oder Jesus nicht darum, zu sagen, hab gerne deine Kleider an. So. Das macht wie nicht Sinn. Jetzt duschst du in den Kleidern, du hast gerne die Schuhe noch an im Bett. Das gibt es ja zum Teil, die auf der Flucht sind, die müssen das. Aber das ist nicht hier, es geht nicht um das, dass wir so nackt dastehen. Es geht darum, ob die Kleider dreckig sind, die wir haben, oder ob wir sie rein behalten. Ob wir sie so, wie wir es von Jesus gereinigt bekommen, oder zuschauen, dass sie so rein bleiben, oder ob wir sie besuddeln mit Sachen, die dreckig sind. Es gibt auch andere Bilder, die auf das herdeuten, mit den weissen Kleidern. Weisse Kleider sind sehr häufig etwas, die sagen, es ist ein reines Gewissen. Es ist ein Gott nachfolgen, auf seinem Weg gehen. Und dreckige, schmutzige Kleider, die man wechseln muss, sind solche, die vom Weg abkommen, der richtig ist. Und dann seht ihr hier interessanterweise nicht einmal unbedingt, du bist völlig verloren, sondern du stehst dann nackt da. Also schau, dass deine Kleider rein behaltest. Sieh, ich komme wie ein Dieb. Also er meldet sich nicht vorher an, bedeutet das. Wir wissen nicht, wann. Wie gesegnet sind die, die wachsam bleiben und ihre Kleider reinhalten, damit sie nicht nackt gehen müssen und öffentlich der Schande ausgesetzt sind. Das ist ein jüdisches Neues Testament, ist das Übersetzung, JNT, wo das so übersetzt. Und ich glaube jetzt, für das Wort reinhalten, passt das hier am besten. Das ist das, was Jesus uns sagen will. Bleib wach. Lass dich nicht einlullen. Und schau auf dein Leben, wie du lebst, auf deine Beziehung mit ihm. Was das konkret heisst für dich, deine Kleider sauber behalten, das überlasse ich gerne dir und im Gespräch mit Gott. Das ist eine interessante und wichtige Frage. Gott schafft Gerechtigkeit, bleib wach und behalte deine Kleider sauber. Amen. Ich würde gerne noch mal beten, bevor wir dann zusammen ein Lied singen. Danke, himmlischer Vater, dass du ein liebender Gott bist. Du bist die Liebe selber in Person. Ich danke dir, dass du aus deiner Liebe heraus auch ein zorniger Gott bist. Dass dir alle Ungerechtigkeit, alle Falschheit, die auf dieser Welt ist, dass dir das nicht gleich ist und du wirst Gerechtigkeit wiederherstellen. Das ist gut, wie du das vorhast. Und richtig. Ich danke dir, dass wir durch Jesus, unseren Erlöser, in deine Heiligkeit dürfen kommen und rein sein vor dir. Hilf uns treu an deinem Wort, uns festzuheben und deinem Namen mit unserem Reden, Teichen und Tun alle Ehre zu geben. Amen.